der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rilsing.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornets, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host, Jan Klein-Rilsing. Und ich hoffe natürlich, dass ihr ein wunderschönes Osterfest mit eurer Familie verbracht habt, ganz, ganz viele Eier gesucht und gefunden habt und dass ihr jetzt natürlich bereit seid für diese neue Folge von Tornets. Denn, obwohl Ostern war, hat die zweite Liga keine Pause gemacht, denn davor die Woche war ja schon Länderspielpause und ich glaube, für alle, die den Fußball und insbesondere die zweite Liga lieben, ist es natürlich schön, dass sie jetzt wieder da ist und wie sie da war. Denn es sind sehr, sehr viele Tore gefallen und wir können auf jeden Fall gespannt sein. Und davon ab, in dieser Woche ist auch noch das DFB-Pokal-Halbfinale. Bedeutet, es werden die zwei Finalisten für das Finale in Berlin gesucht. Und es sind tatsächlich noch zwei Zweitligisten unterwegs, die an diesem Wochenende sogar gegeneinander gespielt haben. Nämlich Kaiserslautern, die am heutigen Dienstag in Saarbrücken ran müssen. Und Fortuna Düsseldorf, die es morgen mit dem wahrscheinlich zukünftigen deutschen Meister Bayer Leverkusen zu tun bekommen in einem rheinischen Duell. Diese beiden Teams haben auf jeden Fall am Samstag gegeneinander gespielt und das ist auch mein Topspiel der Woche. Deswegen werden wir erst am Ende dieser Folge darüber sprechen können. Fangen wir an, chronologisch nicht am Freitag, denn Karfreitag, Feiertag wurde nicht gespielt, sondern am Samstag. Und dort hat der vorletzte Eintracht Braunschweig gegen den SV Elversberg gespielt. Vor der Saison hätte man auf jeden Fall mit einem Abstiegsduell gerechnet. War es auch, aber eigentlich nur für die Braunschweiger, die in den letzten Wochen wieder etwas federn lassen mussten, nachdem sie ja unter Daniel Scherling zwischenzeitlich eine sehr gute Serie hatten und sich dann auch aus dem Abstiegskampf etwas entfernen konnten, ist man jetzt wieder etwas reingerutscht und war dann natürlich gegen Elversberg auch in gewisser Weise unter Zugzwang, in dieser engen zweiten Liga nicht den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu verlieren. Dementsprechend war dann auch der Beginn dieser Partie. Man war direkt aggressiv gegen den Ball, man hat direkt die Elversberger früh unter Druck gesetzt, hat sie gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und ist dementsprechend auch verdient in der 7. Minute durch ihren defensiven Mittelfeldspieler Robin Krause in Führung gegangen. Denn nach einer Ecke kommt Robin Krause gut zum Kopfball und drückt den Ball in die Maschen. Ja, die Vorlage kam von Helgason, für mich auch einem sehr interessanten Mittelfeldspieler. Der Isländer, 23 Jahre alt, kam nämlich im vergangenen Sommer aus Italien, aus Lecce und hat jetzt in 21 Spielen auch schon 4 Scorer sammeln können, ein Tor, 3 Vorlagen, finde ich eine sehr gute Ausbeute bei einem Abstiegskandidaten. Aber Braunschweig hatten sich nicht ausgeruht, sondern hat weitergemacht, hatte viele Torchancen und hat dann auch kurz vor der Pause das verdiente 2:0 gemacht. Denn nach einer Ecke von Philipp auf den zweiten Pfosten kann Gomez per Kopf, der zweite Stürmer per Kopf, den Ball dann vors Tor zentral bringen. Und dort hat dann Bicacic den Ball in die Maschen gedrückt zum 2:0. Ist dann auch direkt zur Trainerbank gegangen. Also man merkt auch, Spieler und Trainer sind eine Einheit. Und das ist natürlich auch insbesondere im Abstiegskampf sehr, sehr wichtig. Horst Steffen hat dann natürlich auch reagieren müssen, denn er kann nicht zufrieden gewesen sein mit der ersten Halbzeit, hat unter anderem den geschonten Paul Wanner dann reingebracht für Stock. Und Anfang der zweiten Halbzeit sah es dann ein bisschen besser aus, aber Braunschweig hat genug Selbstbewusstsein tanken können und ja, Elversberg hat sich dann auch in gewisser Weise selbst bestraft, denn in der 79. Minute kriegt Van der Meersch den Ball an die Hand. Kurucay, der Innenverteidiger, tritt dann in der 80. Minute zum Elfmeter an, verwandelt sicher zum 3:0 und spätestens dann war das Spiel entschieden. In der Nachspielzeit haben dann noch einmal der eingewechselte Stürmer Florian Krüger, früher Arminia Bielefeld unter anderem Erzgebirge Aue das 4:0 und Kurucay dann per Kopf dann noch das 5:0 und seinen zweiten Treffer des heutigen Tages erzielt. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für Eintracht Braunschweig, vielleicht zwei Tore zu hoch, aber man hat einfach sich in dieses Spiel reingekämpft, hat Elversberg den Ball überlassen, hat dann schnell kontern können und dafür waren dann die spielerischen Mittel des SV Elversberg auch zu limitiert, dass man den defensiven Block der Braunschweiger gut überspielen konnte. Zweite Partie an diesem Samstagmittag war die zwischen Holstein Kiel und Hansa Rostock, also ein richtiges Nordduell. Beide natürlich mit gegensätzlichen Situationen. Holstein Kiel mischte im Aufstiegsrennen mit als Tabellenzweiter. Hansa Rostock tief im Abstiegskampf, pendelt immer wieder zwischen dem direkten Abstiegsplatz, dem Relegationsplatz und Platz 15, also dem ersten Platz, der die Rettung bedeuten würde. Dementsprechend war es natürlich auch für beide Teams ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Beide brauchen diese drei Punkte aus unterschiedlichen Gründen natürlich sehr. Letztendlich hat sich dann aber auch die individuelle Qualität von Holstein Kiel durchgesetzt. Es fing schon in der dritten Minute an, als Maschino dann Skrzycki schickt, der dann frei vor Kolke war und dann auch das 1:0 direkt erzielt hat. Ja, Steven Skrzycki, der auch neu in die Mannschaft gekommen ist, der ja hinter den beiden Spitzen Bernhardsson und Maschino gespielt hat. Dafür ist dann beispielsweise ein Remberg oder ein Schulz auf der Bank geblieben. Also man hat sich auch ein bisschen offensiver präsentiert und das wurde direkt belohnt. Ja, man hat dann auch in der ersten Halbzeit das Spiel dominiert, hatte ein paar Chancen, hat Hansa Rostock nicht vors eigene Tor kommen lassen und ja, die spielerisch limitierten Mittel von Hansa Rostock haben es dann natürlich dann auch den Kielern leicht gemacht, das Spiel für sich zu entscheiden. Man hat dann kurz nach der Pause durch Luis Holtby nach Vorlage von Sander das 2:0 gemacht und ja, dann war das Spiel, spätestens dann war das Spiel endgültig entschieden. Beide Mannschaften hatten dann noch ein paar Chancen. Kiel die deutlich besseren. Letztendlich war es ein ungefährdeter 2:0 Sieg. Und für Hansa Rostock, die damit auf Platz 17 rutschen, heißt es jetzt natürlich wieder, man ist sehr, sehr tief im Abstiegskampf drin. Es wird wieder sehr, sehr eng. Man muss jetzt wieder auf Patzer der Konkurrenz hoffen und selber die Punkte sammeln. Und Kiel festigt Tabellenplatz 2. Man ist jetzt 6 Punkte vor dem dritten Fortuna Düsseldorf und 5 Punkte hinter dem Tabellenführer St. Pauli. Also man hat in den letzten 7 Spielen ein komfortables Polster. Und wenn man weiterhin so kontinuierlich punktet, sieht es sehr gut aus, dass man den direkten Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga schaffen sollte und damit ein Verein aus Schleswig-Holstein endlich auch mal in der ersten Liga vertreten sein wird in der kommenden Saison. Dann sind wir auch schon beim Topspiel am Samstagabend angelangt zwischen Hertha BSC Berlin und dem 1. FC Nürnberg. Beide Teams sind im Tabellenmittelfeld zu finden. Beide schielen noch mit einem Auge auf die Aufstiegsplätze. Dementsprechend war es natürlich wichtig, der Gewinner dieser Partie wird definitiv noch ein Wörtchen mitreden können. Beim Verlierer wird es schwer und bei einem Unentschieden, ja, es wäre weder Fisch noch Fleisch, wie man so schön sagt. Für beide Teams wäre es nicht genug. Bei der Hertha kam es zu keinem Wechsel gegenüber dem 5:2 gegen FC Schalke 04 vor der Länderspielpause. Auch der 1. FC Nürnberg spielte kaum verändert. Vorne hat man mit Schleimer einen variableren Stürmer gehabt, dafür Sebastian Andersson nur auf der Bank und die Hertha mit einer sehr jungen Innenverteidigung mit Martin Dardai, Gechter, da vorne im Clemens. Also sie ziehen das durch mit Jugend forscht und das finde ich auch sehr gut. Es macht sehr, sehr viel Spaß, aber Spaß gemacht hat in der ersten Halbzeit vor allen Dingen der 1. FC Nürnberg. Insbesondere möchte ich da natürlich Can Uzun hervorheben, der in dieser Partie mit 2 Toren aus dem Spiel heraus, also kann ich nur Elfmeter, dafür gesorgt hat, dass der 1. FC Nürnberg beim 3:3 zumindest einen Punkt einsammeln kann. Interessant oder lustig fand ich auch das Tor von Schleimer zum zwischenzeitlichen 2:0 für den 1. FC Nürnberg in der 33. Minute. Denn Martin Dardai hat versucht, den Ball zu klären, hat dadurch seine Verteidiger aber eher ausgespielt, denn er wollte den Ball eigentlich zurück zum Torwart grätschen. Der ist dann durch die Innenverteidigung durchgegangen. Schleimer stand dann frei vor Gersbeck und hat den Ball dann easy zum 2:0 in die Maschen gelegt. Aber Hertha BSC Berlin ist auch eine Mannschaft mit Charakter. In der 45. Minute hat Winkler nämlich den Ball mit dem Kopf zum Anschlusstreffer geköpft. Gut, Can Usun hat dann direkt nach der Pause 3:1 gemacht. Also war der psychologische Effekt, kurz vor der Pause einen Treffer zu erzielen, direkt auch verpufft. Aber Nürnberg ist auch eine Mannschaft, die sehr unbeständig ist. Und wenn Hertha natürlich die PS, die berühmten PS auf die Straße bringt, sind sie eines der Top-Teams der zweiten Liga. Und das haben sie auch gezeigt. Kenny mit einer schönen Flanke in der 54. Minute auf Tabakovic, der den Ball dann einköpfen kann. Und keine zwei Minuten später wird Kenny von Nathaniel Brown im 16er gefällt. Und Tabakovic trifft zum Elfmeter an und trifft dann zum 3:3 Endstand. Ja, Can Usun und Tabakovic, die zwei Top-Torjäger der zweiten Liga. Also ich bin mal gespannt, wer von beiden am Ende sich die Torjägerkanone schnappen wird. Und ob wir einen der beiden, oder also Can Usun wird man sehr, sehr wahrscheinlich in der Bundesliga sehen, aber ob Haris Tabakovic beim Verpassen des Aufstiegs bei der Hertha bleiben wird, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn er bei der Hertha bleiben würde, denn er ist für mich, oder er identifiziert sich für mich auch sehr mit diesem Verein, mit dieser Mannschaft. Und diese Partie war definitiv auch ein Topspiel der zweiten Liga, denn es war sehr intensiv. Beide sind über 120 Kilometer gelaufen. Das ist für mich ein herausragender Wert. Insgesamt hatten wir 36 Torschüsse, 6 Tore. Also unglaublich. Und auch eine sehr ausgeglichene Partie. Also es ging immer hin und her. Und für mich eines der besten Spiele in dieser Saison bisher. Und dafür möchte ich beiden Mannschaften natürlich sehr danken. Dann sind wir auch schon am Super Sonntag angekommen mit ganzen 5 Spiele an diesem schönen Ostersonntag. Also herrliches Wetter, guter Fußball, 5 Spiele in der Konferenz. Sowas gibt es auch nicht allzu oft und dementsprechend war es natürlich auch zu genießen. Und einer dieser Partien, die wirkt vielleicht etwas unspektakulär, nämlich Wien Wiesbaden gegen den VfL Osnabrück, die beiden Aufsteiger in die zweite Fußball-Bundesliga, aber ich muss sagen, es war ein intensives Spiel, es war ein spannendes Spiel, es war technisch nicht das hochklassigste Spiel, klar, aber es hat natürlich sehr von der Spannung gelebt und der VfL Osnabrück meldet sich im Abstiegskampf zurück, man zeigt, wir sind noch da, wir leben noch, denn man konnte mit 1:0 gewinnen. Dank eines feinen Solos von Christian Conte in der 31. Minute. Nämlich ein Angriff von Wien Wiesbaden auf den Torhüter Kühn, der den Ball dann weit abwirft auf Christian Conte, der dann mit einem schönen Solo durch die nicht angreifende Wiesbadener Abwehr laufen kann und den Ball dann zum 1:0 in die Maschen schieben kann. Ja, dieser Conte ist mir schon damals bei FC St. Pauli aufgefallen, als er aus der Jugend hochgekommen ist, dort schon ja technisch sehr, sehr stark, tiefer Körperschwerpunkt, gute, enge Ballführung, also auf jeden Fall ein sehr talentierter Junge, bei dem es manchmal, so schien es zumindest für mich, an der Einstellung gehapert hat, aber jetzt beim VfL Osnabrück kommt er immer besser in Fahrt, hat sich jetzt auch mit einem Tor belohnen können. Wiesbaden hat es natürlich auch immer wieder versucht, man hatte beispielsweise durch Britannien eine gute Chance, aber die massierte Defensive des VfL Osnabrück war einfach zu massiv, zu stark. Obwohl der VfL Osnabrück sich dann auch noch selbst geschwächt hat. Denn Cousins wollte ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, hat sich beim Freistoß sehr, sehr viel Zeit gelassen, hat deswegen auch vom Schiedsrichter berechtigterweise die gelbe Karte bekommen. Und dann hat er leider das getan, was er früher auch schon mal gemacht hat, nämlich höhnisch applaudiert, dafür dann die zweite gelbe Karte bekommen und ist damit gelb-rot vom Platz geflogen. Ja, ein sehr talentierter Junge, eigentlich der Mittelfeldspieler vom VfL Osnabrück, Mikael Cousins, bei Gladbach gespielt, bei den Bayern das Triple gewonnen als Ersatzspieler, aber man sieht oft schon aufblitzen, wie talentiert dieser Junge ist. Nur manchmal hapert es noch ein bisschen an der Einstellung, damit er ein ganz großer werden kann. Aber was nicht ist, kann er vielleicht noch werden. Und das harte Stahlbad zweite Liga kann aus dem jungen Mann Cousins vielleicht einen, ja, großen Mann machen. Einen, der dann auch perspektivisch wieder einer für die Bundesliga sein kann. Auch qua Einstellung. Nichtsdestotrotz hat er dadurch natürlich auch ein bisschen den Spielrhythmus des SVW in Wiesbaden genommen. Wiesbaden hatte danach keine Chance mehr und das Spiel endete mit 1-0 für den VfL Osnabrück, der damit Kontakt zu den Nicht-Abstiegsplätzen wieder herstellen kann und den Abstiegskampf damit sogar um ein weiteres Team noch spannender machen wird und kann. Die nächste Partie an diesem super Sonntag war die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hannover 96. Man war natürlich sehr gespannt, wie der 1. FC Magdeburg nach der 7-0-Klatsche vor der Länderspielpause beim KSC reagieren wird. Und bei Hannover 96 besteht ja noch die Möglichkeit, im Aufstiegsrennen ganz dick mitzumischen. Deswegen war natürlich ein Sieg bei den strauchelnden Magdeburgern Pflicht. Ich fand, Magdeburg hat eigentlich sogar ganz gut begonnen. Man hat sogar ein Abseitstor gehabt. Attic stand leider im Abseits, hat den Ball dann aber schön auf Schuler durchgesteckt, der ihn dann auch eiskalt in die Maschen gedroschen hat. Aber es hat einfach nicht sollen sein. Attic stand halt im Abseits, deswegen zählte dieses Tor leider nicht. Dementsprechend wirkte man auch ein bisschen konsterniert. Hannover 96 hat es dann geschafft, nach schönem Pass von Max Christiansen, der vor der Saison von der Spielvereinigung Greuther Fürth gekommen ist, hat man einen sehr guten Mittelfeldspieler in der Zentrale, der den Ball dann schön auf den linken Schienenspieler, Yannick Dehm, eigentlich Rechtsfuß, gespielt hat, der den Ball dann auch mit rechts ins kurze Eck gelegt hat. Trotzdem keine Chance für Reimer, meiner Meinung nach, denn ja, es war eine 1 gegen 1 Situation und schwierig zu machen für ihn. Dann hat natürlich auch noch der andere Schienenspieler treffen müssen, damit es auch gerecht wird. Sam Ruja macht dann das 2-0 und den Abschluss macht dann mit Cedric Teuchert, ein eingewechselter Stürmer. Der einzige der vier guten Stürmer von Hannover 96, der nicht von Beginn an gespielt hat. Denn von Beginn an haben mit Vogelsammer, Nielsen und Tresoldi, ja, drei Spieler, die auch in den letzten Wochen sehr gute Leistungen gezeigt haben, den Vorzug vor einem Cedric Teuchert bekommen. Alles in allem war es dann auch ein verdienter Sieg für Hannover. Man hat die Verunsicherung beim 1. FC Magdeburg noch gespürt. Man hat, die haben die Verunsicherung leider nicht aus den Kleidern bekommen. Und Hannover 96 hat sich in dieser Saison zumindest so weit stabilisieren können, dass man dann auch, ja, diese Verunsicherung ausnutzen kann, sein Spiel durchziehen kann, sein ballbesitzorientiertes Spiel und man dann auch verdient mit 3-0 gewinnen können. Auch wenn am Ende Magdeburg es nochmal versucht hat, aber es war dann einfach nicht zwingend genug. Eine weitere Partie an diesem schönen Ostersonntag war dann noch die Partie zwischen den kriselnden Schalkern wie immer und dem Karlsruher SC, die ja gerade, wie vorhin schon gesagt, mit 7-0 gegen den 1. FC Magdeburg vor der Länderspielpause gewinnen konnten. Und man hat natürlich damit gerechnet, dass, obwohl Schalke auch heimstark ist, dass der KSC dann doch Favorit ist und die Schalker schlagen kann oder wird. Aber letztendlich war es ein 0-0. Der KSC ist einfach nicht so richtig zu seinem Offensivspiel gekommen. Schalke hat das dann auch gut verteidigt. Obwohl ein Schallenberg ausgefallen ist, obwohl ein Matriciani und auch ein Soppi nicht mit dabei waren, zumindest von Anfang an im Fall von Matriciani. stand man defensiv gut. Brunner und Kaminski haben es als neue Spieler sehr gut gemacht. Man stand defensiv sehr massiert, sehr gut. Und nach vorne hat man dann durch kluge Pässe auf eines Paul Seguin viele Angriffe einleiten können, hatte sehr, sehr viele gute Chancen und hätte meiner Meinung nach sogar noch einen Handelfmeter bekommen müssen, erneut. Der Ball kam, wurde von der rechten Seite geflankt und der KSC-Verteidiger bekommt den Ball definitiv unter der Trikotnaht am Arm. Der Ball ist daran gesprungen und aus meiner Sicht war es eindeutig ein Elfmeter, denn für mich ist die Regel so, dass wenn der Ball an den Arm kommt, wenn der Ball dann unter der Trikotnaht den Arm berührt, dann ist es ein Handelfmeter. Dementsprechend hat der Schiedsrichter es sich auch noch angeguckt und hat aber dann trotzdem anders entschieden. Für mich unverständlich. Wenn ihr die Regel besser kennt, schreibt es gerne in die Show Notes dieser Folge, in die Kommentare. Würde mich dann doch interessieren, aber aus meiner Sicht war es eigentlich ein Elfmeter. Sei es drum, am Ende wurde der Elfmeter nicht gegeben. Schalke sammelt einen Punkt gegen den Abstieg. Der KSC bleibt weiterhin im gesicherten Tabellenmittelfeld. Und man darf natürlich gespannt sein, wie es in den kommenden Wochen aussehen wird. Unter der Woche wurde dann ja auch bekannt, dass der Teammanager oder Leiter Lizenzspielerbereich Gerald Asamoah den Verein zum Saisonende verlassen muss, soll und dass auch mit Matthias Schober, der Nachwuchsleistungszentrumschef oder Leiter, den Verein verlassen soll und muss. Eine weitere Partie war dann noch die Partie zwischen der Spielvereinigung Greuther Fürth und dem Hamburger Sportverein. Beide Teams wollen noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Fürth hat leider 6 der vergangenen 7 Pflichtspiele verloren, war also unter Zugzwang. Und wenn man unter Zugzwang ist, dann trifft man manchmal auch ja besondere Entscheidungen. So auch Alexander Zorniger, denn er hat mit Philipp Müller, einen 20-jährigen Mittelfeldspieler aus der eigenen Jugend, die Chance im zentralen Mittelfeld gegeben, neben dem Robert Wagner Zweitliga-Luft zu schnuppern. Beim HSV muss Steffen Baumgart auf den angeschlagenen Robert Glatze verzichten, hat dafür den Ungarn Andras Nemec vorne hingestellt, hat wieder mit einer Art Dreierkette gespielt. Ludovic Reis, der defensive Mittelfeldspieler, ist ab und zu mal in die Viererkette mit eingerückt. Und so war man dann auch sehr variabel unterwegs. Es war auf jeden Fall eine Anfangsphase von Fürth, ein sehr, sehr starkes Spiel, man war sehr körperbetont, hatte in der Anfangsphase schon durch Amino Sieb eine sehr, sehr gute Chance. Auch Petkoff ein paar Minuten später mit einem sehr schönen Schuss. Dann kam der HSV aber besser in die Partie. Man hatte sehr gute Chancen und mit einem schönen Sonntagsschuss von Miro Muheim aus großer Entfernung in den Winkel ist man dann per Traumtor in Führung gegangen. Die Fürther dachten sich, was die Hamburger können, können wir allerdings auch. Der eingewechselte Jermaine Konsbruch, früher Bielefelder und Braunschweiger, hat aus der Distanz den Ball mit rechts auch in den Winkel reingeschossen und somit endete diese Partie mit 1:1. Für Fürth wird es jetzt sehr schwer, die Aufstiegsträume zu realisieren und der HSV rutscht von Tabellenplatz 3 auf 4 zurück. Wenn die Saison jetzt abgepfiffen werden würde, würde der HSV eine weitere Saison in Liga 2 verweilen müssen. Die Fürther können jetzt schon anfangen, für die kommende Saison in der zweiten Liga zu planen. Und ich bin mir sehr sicher, dass man mit weiteren gezielten Verstärkungen auch in der kommenden Saison eine sehr gute Rolle spielen wird. Die letzte Partie an diesem Sonntag war die des Tabellenführers und sehr wahrscheinlich ein Aufsteiger des FC St. Pauli gegen das für mich sehr interessante Team aus Paderborn mit einem sehr guten Trainer, nämlich mit Lukas Kwasniok. Letztendlich endete diese Partie mit 2:1 für St. Pauli. Man war von Anfang an die überlegene Mannschaft, hat das Heft des Handels in die Hand genommen, war extrem bemüht und in der 32. Minute hat der Marcel Hartl per schönem Lupfer das 1:0 erzielt. Marcel Hartl mit seinem 15. Saisontreffer, für mich natürlich das Nonplusultra in dieser Liga, der beste Spieler, unglaubliche Ballbehandlung, unglaubliches Gefühl für den Raum, auch körperlich hat er nochmal zugelegt, also ist auch robust im Zweikampf und vor dem Tor einfach eiskalt, und in der kommenden Saison wird er in der ersten Liga spielen, davon gehe ich zu 99,99% aus. In der zweiten Halbzeit, kurz nach der zweiten Halbzeit, hat dann Lars Ritzka, der wieder auf der linken Schiene spielen durfte, das 2:0 erzielt per sattem Linksschuss, sehr guter Schuss, und das war dann auch schon die Vorentscheidung. Man hatte das Spiel dann auch im Griff, aber manchmal schleicht sich dann doch der Fädelteufel ein, gerade Erik Smith in der Endverteidigung als Mittelmann der Dreierkette mit einigen Abspielfehlern, und einer wurde dann auch durch Alejandro Grimaldi bestraft, denn der Ball kommt im 16 dann zu Selot Conte, der den Ball dann in die Mitte spielt, und Grimaldi kann dann einschieben. Ja, kurze Zeit später hat Grimaldi dann auch seine gelbe Karte kassiert und hat dann kurze Zeit später den Gegner gefoult. Fabian Hützeler, Trainer des FC St. Pauli, hat sich tierisch darüber aufgeregt, hat dafür dann schon seine 6. gelbe Karte bekommen. Also definitiv ein Vulkan an der Linie. Da muss er sich, glaube ich, noch ein bisschen beruhigen, denn ja, wenn er dann nochmal gesperrt wird, das hilft natürlich seinem Team auch nicht. Aber Grimaldi hat dann doch noch seine gelb-rote Karte bekommen, hat dann Zaliakas gefoult, gelb-rot bekommen, und ja, mit 11:10 hat St. Pauli das Ergebnis dann über die Zeit bringen können, und am Ende hat man verdientermaßen mit 2:1 gewonnen und ist damit einen großen Schritt Richtung Bundesliga-Aufstieg näher gekommen, dran gekommen. So. Das zweite Liga-Topspiel der Woche. Dann sind wir auch schon wieder beim Topspiel der Woche angekommen, und das war in dieser Woche für mich die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf am Samstagmittag. Wie ich am Anfang der Folge schon erwähnt habe, beide Teams stehen im Pokal-Halbfinale, bekommen es mit Saarbrücken und Bayer Leverkusen zu tun. Und gerade der 1. FC Kaiserslautern hat auf jeden Fall gute Chancen, ins Pokalfinale einzuziehen mit Altmeister Friedhelm Funkel als Trainer gegen Saarbrücken. Für Düsseldorf wird es natürlich schwer, beim absoluten Primus der ersten Liga Bayer Leverkusen mit Star-Trainer Xabi Alonso gerade in Leverkusen dann zu bestehen. Aber wie gesagt, der Pokal hat in dieser Saison schon einige krasse Außenseiter-Stories geschrieben. Deswegen würde ich die Fortuna noch nicht komplett abschreiben. Aber kommen wir erst nochmal zum direkten Duell. Für Friedhelm Funkel war es natürlich eine sehr besondere Partie. Er war jahrelang Trainer bei der Fortuna aus Düsseldorf, hat sie unter anderem zum Bundesliga-Aufstieg geführt, zum Klassenerhalt in der darauffolgenden Saison. Und eigentlich sollte die Fortuna auch seine letzte Trainerstation sein. Er war dann nochmal kurz Interimstrainer bei 1. FC Köln. Und das hat ihn, glaube ich, wieder in den Fingern und in den Füßen gejuckt. Deswegen ist er ja zurück beim 1. FC Kaiserslautern als Trainer. Und diese Partie war sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Also der Betzenberg, natürlich ein altehrwürdiges, traditionsreiches Stadion mit einer sehr, sehr guten Stimmung immer. Und die Fortuna hat natürlich auch fantastische Fans, haben natürlich auch wieder einiges an Manpower mitgebracht. Deswegen war es von Anfang an ein sehr spannendes Spiel. Der 1. FC Kaiserslautern musste ohne Topstürmer Ragnar Ache auskommen. Dafür hat Daniel Hanschlick im Sturm gespielt. Und auch Kral, der Ersatz oder der Stammtorhüter des 1. FC Kaiserslautern, mit einer Handverletzung war nicht verfügbar. Deswegen war Robin Himmelmann im Tor. Bei der Fortuna aus Düsseldorf war wieder mit Daferner, Iowa, Nimic, einige Stürmer nur auf der Bank. Marlon Mustafa hat erneut die Chance im Sturm bekommen. Er kam ja im Winter aus Italien nach Düsseldorf an den Rhein und hat sich bisher als sehr spielstarker Stürmer mit einer hohen Dynamik präsentiert. Dementsprechend kann ich auch verstehen, dass Trainer Daniel Thiulen bei der Fortuna auf ihn setzt. Man hat natürlich eine sehr spielstarke Mannschaft mit Christoph Zolis auf der linken Offensivseite, einen der besten Stürmer der zweiten Liga, mit Felix Klausen, sehr Bundesliga-erfahrenen Mann, mit Günther Appelkamp aus der Jugend auf der 10, einen Strittenzieher, einen Dirigenten, der den Ball immer wieder im richtigen Moment in die Schnittstelle spielt, um dann die Stürmer auch perfekt einsetzen zu können. Dementsprechend war es auch eine technisch sehr starke Partie, denn auch der erste FC Kaiserslautern hat mit Marlon Ritter, der auch aus der Fortuna-Jugend kommt, einen sehr technisch starken Spieler, Handschlick auch sehr beweglich, mit Raschel, einer aus der Dortmunder Jugend, der auch sehr stark ist, mit Redondo, einen sehr dribbelstarken Jungen, und die Ostverteidiger mit Zimmermann, auch ehemals von Düsseldorf, und Puchacz auf der linken Seite, der auch super flanken kann. Also man hat einfach, oder es war für ein großes Fußballfest alles angerichtet, und das Spiel hat definitiv auch geliefert. Spätestens der 26. Minute war dann auch der Bann gebrochen, als dann Marlon Ritter per sattem Rechtsschuss den Ball im 16er in die Maschen gedroschen hat zum 1:0. Die Fans haben auf jeden Fall lautstark gefeiert und ja, der Betzenberg hat gebebt. Es war ein sehr, sehr guter Auftritt. Aber die Fortuna wäre nicht die Fortuna, wenn sie nicht zurückkommen würden. Man hatte in der ersten Halbzeit noch gute Chancen. Zweimal Zimmermann per rechten Schuss, per Volley nach einem Eckball. Zolis auch hat sich gut über die linke Seite durchgetankt, hat den Ball dann noch auf den Torhüter leider nur bringen können. Und man war dann auch eigentlich die bessere Mannschaft. Tatsächlich, man hatte mehr Chancen. Aber Kaiserslautern im Stil einer Spitzenmannschaft war sehr effizient vor dem Tor, hat dann trotzdem auch vieles gut wegverteidigen können und war dementsprechend auch der verdiente Führende zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat Düsseldorf den Druck nochmals erhöht. Anfangs hatte Kaiserslautern noch ein paar Chancen. Puchacz, Ritter und Nius in den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit mit guten Schüssen. Aber spätestens dann kam die Fortuna immer besser in Fahrt und ist dann verdient durch Christoph Czolisch in der 74. Minute in Führung gegangen. Keine 2 Minuten später hat Appelkamp den Ball dann unter die Latte im 16er geknallt. Und in der 81. Minute hat dann wieder Czolisch die Entscheidung gebracht. Kaiserslautern, das muss man ihm zugutehalten, hat nicht aufgegeben, hatte zwischen der 87. und 90. Minute noch 3 gute Chancen durch Tashi, Simakala und Hercher, die dann allerdings an der massierten Abwehr der Fortuna abgeblockt wurde. Es war auf jeden Fall eine sehr intensive Partie. Fortuna mit ein bisschen mehr Ballbesitz, 56%. Man hatte auch eine hohe Passgenauigkeit mit 85%. Man war vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, effizienter vor dem Tor. Denn bei Kaiserslautern ging tatsächlich nur einer von 15 Schüssen aufs Tor. Bei der Fortuna waren es 4 von 12. Und wir alle wissen, zwar ging der eine Schuss von Kaiserslautern, der auch aufs Tor ging, ins Tor rein, was sehr gut ist. Aber die Fortuna war auch sehr, sehr effizient, denn 3 der 4 Schüsse aufs Tor gingen auch rein. Also Effizienz pur, und sowas brauchst du auch, um im Aufstiegsrennen dabei zu sein. Die Fortuna ist ja jetzt auf den Aufstiegsrelegationsplatz 3 gesprungen und hat jetzt die Pole Position im Kampf um den Relegationsplatz. Und ich bin auf jeden Fall auch in den kommenden Wochen gespannt, wie es aussehen wird. Kaiserslautern rutscht in der Tabelle wieder ab, ist wieder mittendrin im ganz tiefen Abstiegskampf. Aber mit der Leistung, auf diese Leistung kann man trotzdem aufbauen. Und wenn dann Kral als Torhüter und Ache für den Sturm zurückkommen, hat man doch deutlich mehr Qualität, vor allen Dingen im Sturm mehr Durchschlagskraft. Und man wird dann definitiv auch noch den einen oder anderen Punkt einsammeln können. Hervorheben bei Kaiserslautern möchte ich dann nochmal Marlon Ritter, der sich vorne aufgerieben hat, hat nämlich zusammen mit Puchacz und mit Raschel die meisten Offensivzweikämpfe geführt, nämlich 3, konnte einen davon für sich entscheiden, nämlich den zum absoluten Tor. aber der Man of the Match war eindeutig Christoph Tscholis. Er hat 3 Offensivzweikämpfe geführt, alle 3 gewonnen, 2 Treffer erzielt im 16er. Also der Mann oder der Junge ist auf jeden Fall zu gut für die zweite Liga, das hat man gesehen. Und er ist zwar nicht aufzuhalten und wird ja perspektivisch definitiv in der Fußball-Bundesliga oder in einer der anderen Top-Ligen zu finden sein. Und ich glaube, es wird sehr schwer für die Fortuna, obwohl es jetzt eine Spende oder eine Sammelaktion gibt. Ich glaube, 5 Millionen werden gesammelt. Wird es sehr schwer, ihn zu halten. Da werden definitiv noch andere Teams im Sommer auf Zolisch und seinen Agenten zukommen, um ihnen ein schönes Angebot zu machen.
Klein Racings Großer der Woche.
Dann sind wir auch schon wieder bei Klein Racings Großer der Woche. Und das war in dieser Woche für mich Marcel Hartl. Der Junge ist für mich einfach eine Sensation. Ein Treffer erzielt beim Sieg gegen den SC Paderborn, das wichtige 1-0 per Lupfer. Im Mittelfeld hat er die Strippen gezogen, hat viele Angriffe eingeleitet und auch in dieser ganzen Saison spielt er kontinuierlich auf einem absoluten Top-Niveau. Er kam ja gebürtig aus der Kölner Jugend, war da ab und zu ein bisschen unbeständig, auch bei Bielefeld und Union Berlin hatte er gute Momente, aber jetzt unter Fabian Hürzeler beim FC St. Pauli spielt er kontinuierlich einen sehr, sehr guten Fußball und ist für mich dementsprechend jetzt auch mal Klein Riesings Großer der Woche. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich freue mich schon auf den nächsten Zweitligaspieltag mit euch dann darüber wieder berichten zu dürfen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mich auf meinen sozialen Kanälen folgen würdet. Vielleicht nochmal den einen oder anderen Kommentar oder Like da lasst. Auf Instagram heiße ich _tornetz_ und auch auf LinkedIn findet man mich unter Jan Kleinriesing sehr, sehr leicht. Und wie jeden Donnerstag wird auch wieder ein Tippspiel online kommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mittippen würdet, denn der Gewinner bekommt von mir ein persönliches Shoutout in der kommenden Folge. In dem Sinne, in Köln sagt man, machet Jod und somit halte ich es auch. Also machet Jod und eine schöne Woche.